Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist. Apolut.
Lernt aus den Liedern von John Lennon, lernt von Mandelas sanftem Blick, lernt aus den Häusern, die noch brennen, lernt von den Träumen, lernt vom Glück.
Und heute blicken wir natürlich zurück auf dieses große Bild von damals, welches um die Welt ging, diesen historischen Handschlag von der zerstörten Brücke von Torgau, als russische und amerikanische Truppen im Kampf gegen das NS-Regime zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Und das Ende dieses schrecklichen Krieges, das kam, wie wir alle wissen, dann einige Tage später. Und Torgau wurde damit zu einem Mahnmal. Und nicht nur für das Ende des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte, sondern auch für ein Gebot, das seither über allem steht: Nie wieder darf Krieg von deutschem Boden ausgehen. Nie wieder Krieg war das höchste Gebot seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, sozusagen die oberste Staatsdirektive von unserem Staatswesen. Und das schreckliche Erbe der NS-Zeit, das stand bisher immer mahnend über allen Entscheidungen und politischen Handlungen dieses Landes. Und jeder von uns, der in dieser Zeit aufgewachsen ist, weiß genau, wovon ich hier spreche.
Warum sind Sie heute hier?
Ja, für den Frieden. Ne, Völkerverständigung. Ich denke, das ist das Wichtigste, was es in der heutigen Zeit einfach gibt. Da einfach gewisse Dialoge eingefroren wurden und es keine friedliche Gemeinschaft hier im Moment auf der Erde gibt. Und auch keine Gespräche stattfinden, ne? Um da einfach ein Zeichen zu setzen durch die Menschen, dass die Menschen eben dafür stehen. Und dafür stehen wir, ich glaube, alle, die wir heute hier in Torgau waren, für friedliche Gespräche miteinander.
Warum ich heute hier bin? Wir haben natürlich 80 Jahre nach der Befreiung der ganzen Welt von Faschismus, ne, den damaligen deutschen Faschismus. Und natürlich haben wir hier ein paar Kilometer südöstlich von Torgau die Übergangsstelle, über der, wo die Brücke zusammengefallen war, wo die Sowjetsoldaten die amerikanischen Soldaten getroffen haben, wo sie sich die Hand gereicht haben. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste, was überhaupt auf dieser Welt passieren kann. Man muss sich die Hand reichen, man muss miteinander wirken und nicht gegeneinander. Ja, und natürlich ist so ein Tag, gerade 80 Jahre später, einfach nur eine Anwesenheit und ein Gedenken wert.
Einfach, weil es wichtig ist, zu signalisieren, dass das einfache Volk den Frieden möchte. Ne? Also wir sind nicht unsere Politiker, wir sind natürlich selber keine Politiker, aber wir als deutsches Volk, wir wollen keinen Krieg, wir wollen keine Waffenlieferungen, wir wollen Frieden. Also und dafür, denke ich, stehen wir heute hier und wir vertreten eine große Anzahl von Bürgern. Ne?
Das ist wichtig. Jetzt würden aber einige sagen, naja, ist ja schön und gut, aber in dem Fall muss sich doch die Ukraine, also jetzt, wenn man über den Ukraine-Krieg redet, die müssen sich doch verteidigen, die müssen sich doch unterstützen, die wurden noch angegriffen. Was würden Sie dem entgegnen?
sicherlich darf sich jedes Volk verteidigen, wenn es angegriffen wird. Aber da sind wir ja jetzt wieder bei dieser ganzen Problematik, Angriffskrieg oder nicht. Wir müssen ja, wenn wir darüber sprechen, einfach auch ganz klar sagen, was ist denn vor 2022 passiert? Was ist denn im Donbass seit 2014 passiert? Wer hat denn da wen angegriffen? Darf der Donbass sich nicht verteidigen? Darf er nicht um Hilfe rufen, wie es völkerrechtlich natürlich richtig ist? Ja, das sind natürlich schwierige Fragen, das ist richtig, aber man muss schon mehrere Seiten betrachten und nicht alles nur einseitig.
Also ich persönlich bin hier, weil ich das einfach unglaublich unterstützenswert finde, dass wir uns hier erinnern, dass ein Krieg ein Ende hat und dass ein Krieg mit einem Handschlag endet und mit Verhandlungen. Und genau das brauchen wir auch jetzt wieder, 80 Jahre später. Der Ukraine-Krieg soll ja nicht zu einem großen europäischen Krieg, gar zu einem Weltkrieg auswachsen. Wir müssen ihn jetzt mit Verhandlungen beenden im Windschatten von Donald Trump und Wladimir Putin. Und wenn den Europäern die Bedingungen nicht gefallen, dann sollen sie sich bitte einbringen mit Vorschlägen. Aber einfach nur den Bockigen zu machen und trotzdem weiter Waffen liefern zu wollen, nachdem 3 Jahre nichts anderes als Tod gebracht haben, das ist irre. Und dagegen müssen wir aufstehen, müssen uns hörbar machen als Bevölkerung.
Wir sind hier beim 80. Elbe Day. Vielleicht kannst du als Historiker mal kurz uns erläutern, was hat es mit dem Elbe Day auf sich?
Ja, wir haben heute den 26. April 2025. Vor genau 80 Jahren trafen sich hier laut Narrativ US-amerikanische Truppenverbände mit sowjetischen Truppenverbänden. Es war tatsächlich 2 Tage vorher, in Kreinitz heißt der Ort, glaube ich, war auch ein anderer Militärkommandant auf amerikanischer Seite. Man hat sich aber entschieden für ein Treffen am 25. In Torgau. Ein Grund war, dass in Kreinitz die Brücke gesprengt war von der Wehrmacht und dort lagen noch die sterblichen Überreste der Deutschen, die flüchten wollten über diese Brücke und die da bei der Sprengung zu Tode gekommen sind. Das ist natürlich kein schönes Ambiente für eine Begegnung. Man hat das also hier dann vorgezogen und weil das dann eben auch nicht so ganz klappte, die Presse, die Medien waren damals noch nicht so gut aufgestellt wie heute, hat man gesagt, morgen am 26. spielen wir das Ganze nochmal nach, liebe Kinder. Dann haben wir unsere Kameraleute alle da, dann seid ihr auch ausgeruht und entspannt. Und dann trafen die sich hier, die sowjetischen Soldaten, erstmal etwas reserviert, abgekühlt, aber dann auch in Stimmung kommt und wurde dann halt mit Kasatschok tanzen und so weiter.
Gibt es auch Archivaufnahmen?
Ja, genau. Davon gibt es, also es dürfte ungefähr 120 Fragmente geben, auch bei YouTube zu finden darüber. Schon spannend, zum Teil nachkoloriert.
Historische Fotos werden ja gerne mal gestellt, ne? Also auch zum Beispiel die Flagge auf dem Reichstag und so.
Ja, das kann man, also mit dem Sowjetsoldaten, der dann die Sowjetfahne auf den Reichstag gestellt hat.
Genau, oder Iwo Jima.
Das ist immer wieder gerne gemacht. Aber ja, ich sag mal, das war natürlich schon eigentlich 2 Wochen nach dem Ende genau dieser potenziellen Verständigung zwischen Sowjetunion und USA. Weil am 12. April war der US-Präsident Franklin Delano Roosevelt tot an seinem Schreibtisch zusammengebrochen im Weißen Haus. Sein Nachfolger Harry Truman war ungefähr in außenpolitischen Fragen so kompetent wie Frau Baerbock, war damit natürlich ein gelungenes Objekt für die ganzen Geschäftemacher von der Wall Street, die schon das Nazi-Regime aufgebläht hatten und in Stellung gebracht hatten zum Krieg gegen die Sowjetunion und die jetzt auch ihre Kriegsbeute sichern wollten. Und es wurde dann sehr schnell auf Konfrontation gegen die Sowjetunion mobilisiert. Und das ist natürlich, genau der Anfang vom Ende einer potenziellen Friedensordnung gewesen.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie heute hier stehen?
Na, es ist schon bewegend, muss man sagen. Wenn die Russen, zwar nicht Russen, es war die sowjetische Völkergemeinschaft, bis hierher gekommen sind, wenn die Amerikaner hierher gekommen sind, wenn die schon mal von den Faschisten befreit haben und ich heute eben in unserer Gesellschaft solche Tendenzen entdecke, die dann eben doch wieder in die Richtung Faschismus geht. Und nun muss man sagen, ich habe studiert und dann merkt man, es ist eben nicht mehr Kapitalismus, freie Konkurrenz, es ist nicht mehr der normale Kapitalismus, sondern es ist der Finanzkapitalismus, BlackRock, und da muss alles viel, viel schneller gehen und da wird auf nichts mehr Rücksicht genommen. Und für mich ganz persönlich, wo ich 1975 angefangen habe, in Halle zu studieren, da war ich dann in der Universitätsbibliothek und da war auch eine Ausstellung, 45, 75, und dann hat man aufgezeigt, wie Hallenser Doktoren darüber nachgedacht haben, dass ja die moderne Gesellschaft regelmäßig einen kleinen, vitalen Krieg braucht, um das Gesindel zu beseitigen. Und wenn ich das jetzt eben weitergehe bis zum WDC und zu denjenigen, die da eben das Volk eben auslöschen wollen. Das geht ja bis hin, wo in Georgetown, Amerika, die vier Stelen gebaut wurden, eine Platte drauf, 8 Seiten, 4x2, in allen Sprachen geschrieben worden. Wir brauchen 500 Millionen Menschen. Und die sollen mal fleinartig sein, die haben alle ihren Platz und die haben sich alle lieb und das geht, 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 geht. Und wo die anderen 7 Milliarden hin sollen, das sagen sie nicht.
Wie steht es um das deutsch-russische Verhältnis?
Das ist in Trümmern. Das ist schlechter kann es gar nicht mehr werden. Und selbst wenn Merz mit seiner Taurus-Lieferung nicht durchkommen sollte, allein dieses Signal, das vor einem Millionenpublikum im Fernsehen zu diskutieren, dass man die Brücke von Kertsch zerstören will, ich meine, das Vertrauen der russischen Bevölkerung ist dahin. Wir hatten als Deutsche wieder so einen guten Ruf in Russland in den letzten Jahren, bevor diese Eskalation kam. Das war den Russen klar auch, dass wir nicht die Feinde sind, die damals vor 80 Jahren besiegt wurden, sondern es war der Nationalsozialismus, der mit seiner faschistischen Art Deutschland auch gefangen genommen hatte. Das haben uns auf den Friedensfahrten, die ich ja 2016 nach Russland initiiert hatte, die Russen immer gesagt, wir haben damals nicht Deutschland, nicht euch Deutsche besiegt, sondern den Nationalsozialismus. Das hatten die immer getrennt. Aber wenn sie jetzt sehen, dass in eigentlich möglichen Friedenszeiten die Deutschen auch noch in Umfragen zu ja, teilweise 46-47% Taurus-Lieferungen unterstützen, das schockiert die Russen natürlich. Das ist der große Schaden. Und deswegen sind solche Zeichen hier extrem wichtig. Das wird in Russland wahrgenommen. Es war ja auch eine Abordnung der russischen Botschaft da. Das wird transportiert. Auch was die Alternativmedien wie ihr hier filmt und raussendet, das wird wahrgenommen. Das wird auch zum Beispiel durch Golos Germani übersetzt, nach Russland transportiert. Und das sind wir die Hoffnungsträger. Das sind wir das Symbol. Ja, es gibt andere Deutsche, die wollen mit uns in Frieden leben. Die wollen eine bessere Zukunft für Europa.
Ich finde es extrem wichtig, die Rolle der Medien, und zwar nicht nur, weil wir jetzt Teil des Ganzen sind und ich uns selber loben möchte, sondern weil es in einer Demokratie extrem wichtig ist, die kritischen Stimmen zu behalten. Ich habe mich vor Jahren mal mit dem Professor Matthias Desmet beschäftigt. Das ist der berühmte Psychiater aus Gent, Belgien, und der spricht und lehrt über Massenpsychosen. Was passiert in einer Gesellschaft, wenn quasi plötzlich solche Systeme wie Pol Pot, die Roten Khmer in Kambodscha an die Macht kommen und dann einfach meucheln. Da wurden 4 Millionen Menschen umgebracht, nur weil sie eine Brille auf hatten und so. Und er hat einfach erklärt in seinen Ausführungen, dass immer dann, wenn die Dissonant Voices, die kritischen Stimmen verschwinden, dann wird es blutig, dann wird es hässlich. Und in unserer Gesellschaft, ich sehe jetzt uns nicht so, Killing Fields sehe ich jetzt noch nicht in Brandenburg, ja. Aber ich sehe Tendenzen in eine totalitäre Welt und wir als alternative Medien sind aufgerufen, da einfach so viel wie es geht, Menschen zu erreichen, Inhalte zu bringen, Themen zu setzen, die den Diskurs einfach weiter voranzubringen, weil wenn wir es nicht machen, wer macht es sonst, weißt du?
Aber dringen unsere Stimmen überhaupt noch durch?
Es ist schwer zu sagen. Unsere Aufrufzahlen, das kennt ihr bestimmt auch, die stagnieren, Shadowbanning. Wir machen Kongresse mit unglaublich tollen und wichtigen Personen und kaum einer klickt es noch. Das kann eigentlich fast gar nicht sein. Also es gibt vom System aus offensichtlich alle technischen Möglichkeiten, um uns da irgendwie in den Schatten zu stellen, Shadowbanning. Aber auf der anderen Seite, wenn ich irgendwo bin, und ich meine jetzt nicht hier in einer Gegend, wo Gleichgesinnte sind und alle uns kennen, sondern wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs bin, Fußgängerzone München oder Bibliothek, Schwimmbad, ich werde angesprochen, ich werde bemerkt. Ich merke das auch bei Kollegen, die sagen, ey, du, gestern hat mich da irgendwo auf dem Berg in Tirol ein Bauer angesprochen und der kennt mich von YouTube und so. Also alleine von dem her, wie wenig uns eigentlich gucken, ist es seltsam, dass uns trotzdem so viele erkennen. Also da habe ich dann innerlich die Hoffnung, dass wir vielleicht doch viel mehr Leute erreichen, als dass wir das wahrnehmen. Aber es könnten natürlich viel mehr sein, weil wenn du siehst, mit welcher unglaublichen Wucht die Massenmedien auf die Menschen einprügeln, da sind wir natürlich, das ist ein ungleicher Kampf, aber es gibt ein Gleichnis aus der Bibel, David gegen Goliath, wissen wir auch, wie es ausgegangen ist. Ne?
Wir haben mal im Geschichtsunterricht kennengelernt, in Kriegen geht es immer um Ressourcen, um Rohstoffe und um Absatzmärkte. Das hat Russland selber genug. Was wollen die also jetzt hier? Diejenigen, die Ressourcen brauchen, ist die EU. Und da sehe ich auch einen der Gründe für den Konflikt in der Ukraine.
Aber wir wollen doch gar keine russischen Ressourcen mehr. Wir haben uns doch jetzt erfolgreich vom russischen Gas verabschiedet.
Na, wir wollen sie nicht kaufen. Wir wollen sie selber kontrollieren und ausbeuten. Und ja, man konnte das auch sehr gut verfolgen, seitdem Putin praktisch dafür gesorgt hat, diese Ressourcen wieder unter eigene Kontrolle zu bringen. Seitdem hat dieser antirussische Kurs hier in Europa wieder eingesetzt.
Wir haben den Krieg beendet. Das ist ein Blutvergießen, das ist nicht normal. Nicht normal. Und wir haben eine Regierung, das ist ein Kindergarten. Das sind keine normalen Menschen. Deutschland hat immer die Kriege verloren und müssen sich überall ein. Und hier geht alles bergab. Geht alles bergab.
Aber jetzt wird ja schon wieder die...
Der Amerikaner ist der größte Hetzer auf der Welt. Der hat überall Elend angebracht. Die wegen Vietnamesen, der sagt, ihr habt tapfer gekämpft, eure Väter. Haben sie auch alles geholt. Dann sind Afghanistan auch Arschloch gekriegt. Überall. Warum sowas? Warum? Die Menschen leiden alle drum.
Wie schätzen Sie die Kriegsgefahr ein? Werden wir bald einen neuen Elbe-Day erleben müssen? Oder?
Also ich denke mir mal, wir sehen ja in der Ukraine, dass der Krieg anders geführt wird und nicht mehr hier Mann gegen Mann und das, sondern mit Drohnen. Und dass man, wenn man die Houthis sieht, die haben ein kleines Schießgewehr und setzen diese großen Boote, wo die Flieger drauf landen, die setzen sie außer Kraft.
Flugzeugträger?
Solche Flugzeugträger. Und da wird der Krieg nicht mehr so. Wenn da nicht klug genug sind und wirklich da auf Russland schießen, dass da ein oder zwei Raketen mal auf Büscheln oder auf Ramstadt und das, ja, da haben wir gar keine Vorstellung mehr, was hier läuft nicht. Und da wird es solche Sachen gar nicht mehr geben. Da wird sich die Menschheit selber ab. Und meine Hoffnung ist an sich, dass der Putin schon klug genug ist und besinnlich genug ist, dass er wirklich die Grenzen sieht und auch richtig handelt. Und ich hoffe auch, ich meine, im März kriegt er auch seine Grenzen gezeigt, was er kann und was er nicht kann.
Ja, die Kriegsgefahr schätze ich schon reell ein. Einfach aus dem Grunde, dass diesem System scheinbar ja nichts anderes einfällt, um seine Krisen zu bewältigen. Und insofern, repressive Regime haben immer starke äußere und starke innere Feinde benötigt. Und das erleben wir eben hier, wenn Russland als äußerer Feind aufgebaut wird und alles, was nicht auf Regierungslinie ist, eben gefrämt wird als Rechte, als Schwuppler und welche Bezeichnungen man sich da auch immer wieder einfallen lässt dafür.
Ich glaube nicht, dass Russland uns nochmal befreien wird und das werden sie einfach nicht tun. Dafür haben sie zu viel, einen zu hohen Blutzoll damals entrichtet. Und der Herr Putin kennt ja auch einen Teil der deutschen Bevölkerung und so wie sie sich derzeit verhalten, wäre es auch schade um jeden sowjetischen oder russischen Soldaten oder überhaupt jeden Menschen, der dafür, das müssen die Leute schon selber machen, ne? Also das ist der einzige Weg.
Meinen Sie, wir brauchen dann in der Zukunft nochmal einen Elbe Day oder kommen wir drumherum?
Ich hoffe und bete, dass wir drumherum kommen, weil Europa hat so viel Schreckliches erlebt im Zweiten Weltkrieg und wir brauchen das einfach nicht nochmal. Die ganzen Völker von Europa haben sehr, sehr viel investiert, um nach diesem Krieg wieder Freundschaft zu schließen, sich die Hände zu reichen. Und das ist unsere Mission, das ist unsere Aufgabe. Ne? Und ja, also ich hoffe, dass wir so etwas nicht nochmal brauchen. Einer reicht.
Meinen Sie, dass es im Osten Deutschlands ein besseres Verständnis gibt oder vielleicht auch die Tradition der deutsch-russischen Freundschaft?
Ja, definitiv. Also kann ich ganz klar beantworten, die Ostdeutschen ticken einfach anders. Na, ich denke, dass das noch nicht mal so sehr daran liegt, dass wir diese ganze DDR-Geschichte hatten, sondern wir sind von Grund auf schon aus der älteren Geschichte heraus irgendwie anders gestrickt. Und ja, ich glaube, die Ostdeutschen haben ein ganz anderes Verständnis für die ganze Sache.
Gut, also was heißt Kriegsgefahr? Wenn es eine Gefahr wäre, würde es ja bedeuten, dass der Krieg eventuell noch kommt. Aus meiner Sicht sind wir schon im Krieg. Also wir haben Informationskrieg, wir haben hybride Kriegsführung, wir haben unterschiedlichste Formen des Krieges, also Wirtschaftskrieg. Und da könnte man noch eine Weile weitermachen, wo ich sage, ne, wir befinden uns im Krieg, nur ohne Bomben. Und das ist ja schon mal eine gute Sache. Ne? Aber der Druck auf die Bevölkerung auf allen Ebenen des täglichen Lebens, auch die Spaltung im Lande, sind ja alles Dinge, die nicht in Friedenszeiten vorherrschend sind und die wir ja seit nunmehr 5 Jahren hier in Deutschland erleben. Ne? Die Spaltung der Gesellschaft, das sind alles psychologische Kriegsformen, die hier gegen die Bevölkerung unwissend praktiziert werden und gemacht werden. Und es ist einfach aus meiner Sicht so, dass diese Kriegsgefahr einfach auch eine Sache ist, wo viele Menschen gefangen gehalten werden. Ne? So, weil die einen, da hat man wieder dann die zwei Seiten, die einen glauben, der Krieg kommt und die anderen glauben, der Krieg kommt nicht und verkennen den Fakt, dass es schon Krieg existiert und dass man etwas dagegen tun kann, indem man einfach aktiv, ja, zum Beispiel wie hier heute, man auf die Straße geht und sagt, ich stehe für den Frieden und ich will nicht nur Frieden, sondern ich tue etwas dafür, ne, um dann einfach auch das zu zeigen. Ich meine, wir haben da die weiße Fahne gewählt, weil sie einfach neutral ist, weil es nicht um politisch rechts oder links geht, sondern einfach nur, dass wir Menschen beginnen, miteinander friedlich zu sprechen, wenn die da oben es nicht machen.
Ich würde es sehr hoch einschätzen.
Das heißt?
Ja, das ist jetzt, wir treiben ja seit 3-4 Jahren sind wir im Krieg aktiv beteiligt. Und ich würde sagen, wir haben den 4-2-Vertrag mehrfach gebrochen. Und in meinen Augen hätte Russland wieder das Recht, wieder Ostdeutschland zu besetzen, weil der Vertrag hinfällig ist. Und wir dann wieder Besatzungszone wären, so wie der Westdeutschland immer Besatzungszone noch ist. Die Russen haben uns freigegeben, aber die Amerikaner nicht. Und vielleicht ist es ganz gut bei der jetzigen amerikanischen Regierung, dass die Amerikaner noch in Deutschland stehen.
Und wie geht es Ihnen damit, dass jetzt in Deutschland so viel Geld für die Rüstung mobilisiert wird?
Furchtbar. Es fehlt an allen Enden und Ecken und das Geld wird verschenkt. Wir zahlen über 50% Steuern, die Deutschen inzwischen, und das ist untragbar. Jetzt suchen sie ja gerade wieder neue Steuern. Jetzt wollen sie Wassersteuer einführen, nachdem sie Luftsteuer eingeführt haben. Es geht in die Richtung, ich denke mal, es wird irgendwann zum Ende kommen.
Und wie geht es Ihnen, wenn Sie so Begriffe hören wie, ja, Deutschland muss kriegstüchtig werden?
Von welchem Deutschland redet man denn dann?
Gute Frage.
Gesehen, ne? Gesellschaftlich gesehen. Ich muss überhaupt nicht kriegstüchtig sein. Ich muss tüchtig sein, damit der Frieden erhalten bleibt. Das bedeutet aber nicht, dass ich Tauchen schicken muss. Das bedeutet Diplomatie, das bedeutet aufeinander zugehen, das bedeutet gegenseitiges Verständnis, das bedeutet, dass ich selbst etwas zurückstecken muss, um dem anderen irgendeinen, ja, Gefallen zu tun, damit er wieder in anderen Dingen zurückstecken kann. Und das Ganze auf Augenhöhe und nicht auf irgendeinem Plateau, wo man sagt, wie weit oben seid ihr, kriegt ihr noch Luft?
Konventionelle Kriegsführung haben wir hier im Lande nicht. Aber wir haben alle anderen Formen der Kriegsführung haben wir. Ne? Und das ist psychologische Kriegsführung. Und wissen Sie, da können wir froh sein, also dankbar sein, dass hier keine Bomben fallen. Gleichzeitig, weil Sie vorhin die Frage gestellt haben mit der Kriegsgefahr, ich sehe keine Kriegsgefahr für Deutschland, weil wir einfach nichts haben, mit was wir überhaupt Krieg führen können. Wir haben keine Bundeswehr, wir haben keine Soldaten, wir haben keine Munition. Wir könnten 2-3 Tage uns verteidigen, aber ganz ehrlich, dann wäre auch die Frage, gegen wen? Also, ne, also der Kriegsgegner, der hier medial aufgebaut wird, hat jegliches Interesse an Deutschland von sich gewiesen. Und das auch zu Recht, weil es für ihn einfach kein Interesse existiert, hier einen Bodenkrieg zu führen. Abgesehen davon existieren überhaupt nicht die Möglichkeiten. Und man bräuchte mindestens, sage ich mal, 5 bis 10 Jahre, um hier etwas aufzubauen, was, ich sag mal, ein bisschen längerfristig wie ein paar Tage wehrhaft wäre. Aber wir sind hier nicht wehrhaft. Ne? Und der ganze Westen ist ja nicht wehrhaft. Und da zeigt sich aus meiner Sicht auch die Kriegsführung der russischen Seite, die natürlich mit dem Schredderkrieg und mit dem Zermürbungskrieg einfach am längeren Hebel sitzt. Und dann ist die Frage, okay, was machen wir? Was machen wir? Ne? Und wenn man in einem Krieg ist, in dem man keine Möglichkeit hat, mit Waffengewalt zu gewinnen, naja, dann bleibt am Ende des Tages nur die Möglichkeit über Friedensgespräche. Und das einzige Symbol, das das repräsentiert, ist die weiße Fahne. Ich meine, viele Menschen sind immer große Fans der Friedenstaube, wo ich sage, die Friedenstaube steht für Frieden schaffen ohne Waffen. Also das Ziel haben wir doch schon erreicht. Wir haben keine Bundeswehr mehr. Ne? Wir haben doch gar keine Waffen mehr. Also dieses Ziel ist, es ist kein Ziel mehr.
Die haben wir in der Ukraine schon erfolgreich verschrottet.
Natürlich, ja. Aber der Wille der Menschen ist einfach von Bedeutung. Und solange die Masse mit Friedenstauben auf die Straße gehen, es wird sich einfach nichts ändern.
Patrick Barb ist vielleicht ein Begriff, ein deutscher Journalist, hat gesagt, die Russen haben einen Vorsprung in der Raketentechnik von 8 bis 10 Jahren. Das schätze ich als realistisch ein. Nun können wir uns überlegen, wir wollen uns mit der stärksten Atommacht der Welt, die in Raketentechnik uns um quasi Lichtjahre voraus ist, anlegen, wo ich sagen kann, der Größenwahn kannte vor 92 Jahren keine Grenzen, der kennt auch heute wieder keine Grenzen, wo ich sagen kann, das kann nur schlimm und böse dann für Deutschland ausgehen.
Solange die Menschen glauben an den letzten großen Sieg, bleibt Frieden nur die Zwischenspanne bis zum nächsten Krieg. Mir bleibt die Hoffnung, dieses Mal kommt's anders als ihr denkt, dass niemand mehr so trottelig ist und euch sein Leben schenkt. Die hohlen Phrasen fruchten nicht und ja, wir werden sehen, der Russe wird nicht kommen, aber ihr werdet gehen.
Schockierend ist ja auch, dass gerade jetzt in der jetzigen Situation, wo man das Gefühl hatte, jetzt zeichnen sich, gibt es Friedenssignale von Donald Trump zum Beispiel, dass dann auf einmal die Deutschen in die Bresche springen wollen und jetzt mit ihrem Sondervermögen da Hunderte von Milliarden in die Rüstung stecken wollen. Also wie kann man das überhaupt verstehen?
Das ist ein ganz klarer Mechanismus. Die Tore wurden runtergelassen für die Globalisten. Ihr Einfluss kommt in Washington nicht mehr an. Jetzt marschieren sie nach Europa, ich müsste sagen EU-Europa, denn das ist die EU vor allem, die jetzt das Tor aufgemacht hat für diese globalistischen Einflüsse, wo durch dieses Rearm Europe-Programm und dieses Arm muss man eigentlich im Deutschen direkt so aussprechen, wie es in der Wirkung auch sein wird, arm. Es macht Europa arm, wenn 800 Milliarden einfach nur in Waffen, in Rüstungsindustrie gesteckt werden sollen, während wir uns die Friedensdividende abholen könnten. Wir könnten Friedensdiplomatie im Windschatten der USA tätigen und könnten unsere Sicherheitsrisiken mit Russland wieder gemeinsam absenken und damit auch die Kosten für unsere Verteidigungsausgaben. Wir könnten diese Friedensdividende dann stecken in zukunftsgewandte, konstruktive, produktive Ausgaben. Wir könnten Steuern senken. All das wollen wir nicht, wollen uns wahnsinnig verschulden und damit Europa letztendlich in die absolute Katastrophe stürzen. Denn unsere Wettbewerbsfähigkeit, die global gesehen ja schon sehr gelitten hat durch die gestiegenen Energiepreise, durch die Nord Stream-Sprengung, durch die ganze sinnlose Energiepolitik hier der grünen Bundesregierung der vergangenen und auch der aktuellen, so wie es sich abzeichnet. All das stürzt uns in die Bedeutungslosigkeit. Wir verlieren die Wettbewerbsfähigkeit. Aber nein, wir nehmen die Friedensdividende nicht mit. Wir wollen der Rüstungsindustrie wieder die Milliarden, die Billionen in den Rachen schmeißen. Da stecken die Globalisten dahinter. Das ist die einzige Erklärung. In Washington keine Chance mehr, also probieren wir es jetzt in Brüssel. Und das müssen wir stoppen.
Auch was Trump selber nun wirklich vorhat, wissen wir ja auch nicht. Also es ist sehr fragil.
Er hat ja im Grunde einen Frieden innerhalb von 24 Stunden versprochen.
As a president-elect, I will make peace in Ukraine in 24 hours. Daraus wurde nichts. Er war Präsident-elect und es hat sich nichts geändert und heute ändert sich nichts. Und nach meinem Eindruck haben beide Seiten kein Interesse an einer Beendigung des Krieges. Also Russland arbeitet auch weiter. Es wird weiter gekämpft und gestorben. Es gab jetzt ein Ostermoratorium, was auch sehr lückenhaft war. Aber ja, also ich weiß nicht. Also das ist alles sehr wackelig.
Was schätzt du, wie lange dieser Krieg noch gehen würde?
Ja, das kann noch ewig dauern, also ehrlich gesagt. Wenn das so, ich sehe nicht, wo hier irgendwo jetzt jemand ist, der da ein Interesse hätte, dass das jetzt sofort beendet wird.
Gab es jetzt nicht einen Friedensplan von Trump, der den Zelensky abgelehnt hat?
Ich sag mal, das ist auch, man muss sich mal überlegen. Was die Amerikaner von der Ukraine verlangen, ist wie der Vertrag von Versailles für Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Es ist obszön, es ist schweinisch, es ist die völlige Enteignung der Ukraine. Und dass das auch wiederum nicht in Ordnung ist, also für mich ist das klar, das ist unanständig. Auch wie sie den Zelensky da abgekanzelt haben im Weißen Haus, fand ich jetzt, ja, Oval Office, fand ich jetzt nicht so unbedingt so sauber. Ne? Das war
vor der versammelten Weltpresse.
Vor der versammelten Weltpresse jemanden so zu demütigen, also zwei gegen einen, weiß ich schon aus der Schule, das gilt nicht. Also Vance und Trump mit verteilten Rollen, den da fertig gemacht. Kann ja von Zelensky halten, was man will, aber man sieht doch einfach hier eine sehr brutale imperialistische Handschrift.
Tja, die Frage ist, wenn jetzt Trump nicht durchkommen sollte mit seinen Friedensverhandlungen mit Russland, wenn die Ukraine sich einfach sträuben sollte und die Europäer bewaffnen Zelensky weiterhin, eskalieren weiterhin, dann steigt natürlich trotzdem eine Kriegsgefahr für uns. Und die größte Sorge, die ich natürlich immer habe aus der Betrachtung der Geschichte, ist die, dass eine False Flag gestartet werden könnte. Viele Kriege haben mit False Flag Aktionen begonnen. Das heißt, es wurde ein Angriff auf sich selbst inszeniert, dann der Gegenseite in die Schuhe geschoben und das eigene Publikum, die eigenen Bürger, die eigene Gesellschaft mit diesem Narrativ bestrahlt von A bis Z. Und dann war letztendlich das Tor offen für einen Kriegseintritt. Und das ist genau die Gefahr, die ich heute letztendlich in dieser eigentlich schon totgelaufenen Phase des Krieges tatsächlich noch sehe. Möge es nicht passieren, wir müssen das auch thematisieren, diese Problematik, dass Kriege überhaupt mit False Flag Aktionen gestartet werden können. Aber mit Hilfe der USA wird dieser Krieg nicht mehr beginnen. Das heißt, wenn jetzt Zelensky nicht darauf eingeht, auf dieses Friedenskonzept Trumps, auch wenn es als Diktat Frieden vielleicht bezeichnet.
Scheint ja so zu sein, ne?
Genau. Aber wenn er nicht darauf eingeht, was der aktuelle Stand ist, dann wird Trump natürlich den Zufluss an Waffen stoppen, eventuell auch Starlink seitens Elon Musk abgeschaltet werden. Und dann ist die Frage, was machen die Europäer? Ich meine, die Waffenlager sind leer, die Bundeswehr hat keinerlei Verteidigungsfähigkeit mehr. Wie wollen sie jetzt noch glaubwürdig die Ukraine gegen Russland unterstützen? Das Kriegserfahren ist, dass seine Waffenindustrie so hochgefahren hat, dass sie den Nachschub organisieren können, dass sie auch noch genügend mobilisieren können. Bei uns ist der Verteidigungswille an der Waffe schon für das eigene Land nur bei 17% in manchen Umfragen der potenziell kampffähigen Bevölkerung, männlichen Bevölkerung. Wie wollen wir bitte glaubhaft Russland hier bedrohen?
Naja, mit den Hunderten von Milliarden, die wir jetzt in Waffen stecken.
Ja gut, dafür brauchen wir trotzdem irgendwo Personal, das auch bereit ist, in den Kampf zu ziehen. Und das sieht man schon in der Ukraine, dass mit unfassbarer Gewalt und Grausamkeit die Männer von der Straße eingesammelt werden müssen. Es gibt einen schwunghaften Handel von Freikauf vom Wehrdienst mit hohen Summen. Da läuft also einiges an Korruption auch. Und die Ukrainer haben auch keine Lust, in einem Krieg zu sterben, der seit 3 Jahren läuft und der nichts von dem gehalten hat, was versprochen wurde. Der Krieg ist keine Lösung. Es wird keinen militärischen Sieg in der Ukraine geben. Also ran an den Verhandlungstisch, das Sterben stoppen. Das sagen auch die Ukrainer. Da gibt es doch keine wirklich repräsentativen Umfragen. Wer traut sich denn bitte bei einer Umfrage in der Ukraine zu sagen, der Krieg muss sofort beendet werden? Der fürchtet natürlich die Konsequenzen. Das ist bedrohlich für jemanden, da die Wahrheit zu sagen.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.